أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Auch heute werde ich weitere Details zu den Ereignissen der Schlacht von Tabuk berichten. Es wird die Geschichte eines Mannes namens Jad bin Qais berichtet. Er war ebenfalls einer der Heuchler. Und nach Abdullah bin Ubay der zweitwichtigste Anführer der Heuchler. Er war zusammen mit Abdullah bin Ubay in verschiedene Verschwörungen verwickelt. Er war auch derjenige, der beim Vertrag von Hudaybiyah nicht das treue Eid leistete. Er trat ebenfalls vor den Gesandten Allahs, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, um eine Entschuldigung für seine Nichtteilnahme am Kampf vorzubringen. Doch diese Entschuldigung war auch eine sehr seltsame und absurde. Es wird berichtet, anlässlich der Schlacht von Tabuk, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Jad bin Qais, der der Anführer des Stammes Banu Salama war, fragte, O Jad, wirst du dieses Jahr am Dschihad gegen die Banu Asfar, also gegen die Römer, teilnehmen? Er sagte, O Gesandter Allahs, bitte befreie mich von der Pflicht und bringe mich nicht in Versuchung. Bei Gott, mein Stamm weiß sehr genau, dass niemand die Frauen mehr liebt als ich. Und ich fürchte, dass ich, wenn ich die Frauen der Banu Asfar, das heißt der Römer, sehen sollte, nicht geduldig sein kann. Nachdem der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, diese absurde Antwort gehört hatte, wandte er sich von ihm ab und sagte, in Ordnung, geh, du hast die Erlaubnis, du musst nicht mitkommen. Sein Sohn, Hazrat Abdullah bin Jad, der ein Gefährte der Schlacht von Badr und sehr aufrichtig war, kam zu seinem Vater und fragte ihn, warum er die Einladung des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgelehnt hatte. Bei Allah, sagte er, niemand in Banu Salama ist reicher als du. Du ziehst weder selbst in den Kampf, noch rüstest du jemanden aus. Das heißt, du sorgst nicht für die Reittiere oder Ausrüstung eines Mujahid. Er, also der Vater, antwortete, O mein Sohn, warum sollte ich in dieser Hitze und Notzeit zu den Banu Asfar aufbrechen? Mein Sohn, sogar zu Hause in meiner eigenen Gegend zittere ich aus Angst vor den Römern. Er gab seinem Sohn diese Antwort. Wie soll ich dann in ihr Gebiet gehen, um gegen solche Leute zu kämpfen? Ich habe schon Angst, wenn ich zu Hause sitze. Mein Sohn, bei Allah, ich bin sehr klug und erfahren. Ich kenne mich gut mit Kriegen aus. Er wollte damit sagen, dass der Kampf gegen die Supermacht Rom keine weise Entscheidung sei. Nachdem sein aufrichtiger Sohn all dies gehört hatte, wurde er wütend und sagte, nein, bei Allah, das ist Heuchelei, weshalb du nicht in den Kampf ziehst. Und bei Allah, über dich wird dem Propheten Allahs bestimmt ein Koranvers offenbart werden. Man sagt, sein Vater nahm seinen Schuh und schlug ihm damit in sein Gesicht. Sein Sohn ging zurück und sprach nicht mehr mit ihm. In einer Überlieferung heißt es, dass bezüglich Jad bin Qais der Vers offenbart wurde. Unter ihnen ist so mancher, der spricht: Erlaube mir zurückzubleiben und stelle mich nicht auf die Probe. Man sagt, er habe später bereut, und zwar aufrichtig, und sei während des Kalifats von Hazrat Usman verstorben. Später gab es also diese Heuchelei nicht mehr und er wurde ein aufrichtiger Muslim. Die verschworenen Leute versammelten sich an einem Ort und schmiedeten auch in Bezug auf diesen Krieg Intrigen. Details darüber wurden bereits früher erwähnt. Das heißt, sie hatten ein Zentrum errichtet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl, dieses Zentrum zu zerstören. Es wird im Detail beschrieben, dass die Heuchler und Juden in Medina mit diesen Verschwörungen beschäftigt waren. Sie versuchten, die Moral der Muslime durch falsche Gerüchte zu untergraben und sie nach Kräften davon abzuhalten, in den Krieg zu ziehen, wofür sie alle möglichen Strategien anwandten. Die aufrichtigen und fest im Glauben stehenden Muslime waren sich der abscheulichen Rolle der Heuchler nicht nur bewusst, sondern behielten sie auch im Auge. Berichte über diese Leute gelangten auch zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Obwohl der heilige Prophet diese Leute aufgrund seiner Barmherzigkeit und seines Mitgefühls gewähren ließ, wurden Maßnahmen ergriffen, um gefährliche Verschwörungen gegen das System mit großer Weisheit, aber auch Strenge zu beenden. Man sollte sich dieses Grundprinzip merken, dass wenn etwas gegen das System gerichtet ist, dann man mit Strenge vorgehen muss. Dann ist kein Platz für Milde. Eine solche Maßnahme wurde auch bei dieser Gelegenheit ergriffen. In einer Überlieferung heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Nachricht erhielt, dass sich die Heuchler im Haus des Juden Suelim versammelten, dessen Haus in der Nähe von Jasum lag. Es wird auch Bere Jasum genannt, ein Brunnen in Medina. Und dass die Heuchler die Leute davon abhalten, sich dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Tabuk anzuschließen. Tatsächlich wurden hier alle Propagandaverschwörungen in Medina vorbereitet, um die Muslime von diesem Kampf abzuhalten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandte Hazrat Talha bin Ubaidullah mit einigen Leuten dorthin und befahl, das Haus von Suelim in Brand zu setzen, das heißt, es zu zerstören, einzureißen, zu beseitigen und zu verbrennen, da es sich um Lehmhäuser handelte. Hazrat Talha tat, wie ihm geheißen. Daraufhin flohen alle, die sich dort befanden. Einer der Flüchtenden war Zahak bin Khalifa, der mit den Heuchlern gemeinsame Sache machte. Er kletterte auf das Dach des Hauses und sprang von der Rückseite hinunter, wobei er sich ein Bein und ein Handgelenk brach. Dennoch siegte die Barmherzigkeit und Nachsicht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam so sehr, dass er weder die Festnahme eines von ihnen anordnete, noch weitere Strafen verhängte. Doch die Zentrale dieser Verschwörungen wurde beseitigt. Jeder war mit den Vorbereitungen für die Reise nach Tabuk beschäftigt und die finanziellen Opfer wurden weiterhin erbracht, um die Kosten der Reise zu decken. Arme und bedürftige Gefährten kamen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie wurden bei ihren Vorbereitungen unterstützt. Ebenso stellten wohlhabende Leute jenen Gefährten Reittiere und so weiter zur Verfügung, die keine hatten, da diese Reise ohne Reittiere nicht möglich war. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte auch angeordnet, dass nur derjenige mitgehen solle, der stark sei, die Strapazen der Reise ertragen kann und über Reittier verfügt. Bei dieser Gelegenheit kamen einige Gefährten weinend zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie baten ihn um Reittiere, da sie diese dringend benötigten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe jetzt nichts mehr, worauf ich euch reiten lassen könnte. Darauf kehrten sie weinend zurück. Allah hat die Aufrichtigkeit, die Loyalität und die Hilflosigkeit dieser Gefährten im Heiligen Koran wie folgt beschrieben. Kein Tadel trifft jene, die zu dir kamen, dass du sie beritten machen möchtest und zu denen du sprachest. Ich kann nichts finden, womit ich euch beritten machen könnte. Da kehrten sie um, während ihre Augen von Tränen überflossen, aus Kummer darüber, dass sie nichts fanden, was sie hätten ausgeben können. Dies ist ein Vers aus der Sura At-Tawbah. Aufgrund ihres reichlichen Weinens wegen dieser Entbehrung werden sie in Geschichtsbüchern und Biografiebüchern als Al-Bakaun, also die sehr stark Weinenden, bezeichnet. Über ihre Zahl gibt es unterschiedliche Meinungen. In manchen Büchern werden fast 18 Namen genannt. Die Mehrheit ist sich jedoch über 7 Namen einig. Dazu gehörten Salim bin Umar, Urwa bin Zaid, Abu Layla, Abdurrahman bin Kaab, Amr bin Humam, Abdullah bin Mughaffal Muzani, Harami bin Abdullah und Irbas bin Sariya. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Yamin bin Umar bin Kaab Nazri unterwegs Hazrat Abdullah Abdurrahman und Hazrat Abdullah bin Mughaffal traf. Diese beiden weinten. Er fragte sie, warum sie weinen. Sie sagten, sie seien zum Gesandten Allahs gegangen, um ihn um ein Reittier zu bitten. Aber auch dort hätten sie keines bekommen. Und sie selbst hätten nicht genug Vermögen, um sich ein Reittier zu beschaffen und mit am Dschihad teilzunehmen. Daraufhin gab er ihnen ein Wasserträgerkamel. Die beiden legten einen Sattel darauf. Außerdem gab er ihnen einige Datteln. Auf diese Weise brachen die beiden mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum Dschihad auf. So wurde für sie gesorgt. Als Hazrat Abbas davon erfuhr, versorgte auch er zwei Gefährten mit Reittieren. Und die verbleibenden drei wurden von Hazrat Usman mit Reittieren und Proviant ausgestattet. So brachen alle 7 mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf. Ebenso baten die Leute vom Stamm von Hazrat Abu Musa Ashari den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam um Reittiere. Dazu entsandten sie Hazrat Abu Musa al-Ashari als ihren Vertreter zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch ihnen sagte er, ich habe nichts, was ich euch geben könnte. In der Überlieferung von Bukhari heißt es, er sallallahu alaihi wasallam habe geschworen, dass er nichts habe, was er geben könne. Daraufhin kehrten diese Leute weinend zurück. Doch in der Zwischenzeit kaufte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Kamele von Hazrat Sa'd bin Ubadah und ließ Hazrat Abu Musa Ashari rufen. Er sagte, nimm diese Kamele und gib sie dir selbst und deinen Gefährten. Hazrat Abu Musa Ashari selbst hat die Details dieses Ereignisses geschildert. In Bukhari heißt es, dass Hazrat Abu Musa Ashari berichtete, ich kam mit einigen Asharis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihn um Reittiere zu bitten. Er sagte, bei Allah, ich werde euch kein Reittier geben und ich habe keine Reittiere, um euch damit auszustatten. In der Zwischenzeit wurden dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Beutekamele gebracht und er erkundigte sich nach uns. Er fragte, wo sind die Asharis? Er wies an, uns 5 Kamele mit weißen Höckern zu geben. Als wir gegangen waren, sagten wir, was wir getan haben, wird uns niemals Segen bringen. Wir kehrten zu ihm, zum heiligen Propheten, zurück und sagten, wir baten euch um Reittiere und ihr habt geschworen, dass ihr uns keine geben würdet. Habt ihr vergessen, dass ihr geschworen habt, uns keine Reittiere zu geben? Er antwortete, nicht ich habe euch Reittiere gegeben, sondern Allah hat euch die Reittiere gegeben. Und bei Allah, wenn ich einen solchen Schwur leiste und danach etwas Besseres finde, so werde ich, so Gott will, das tun, was besser ist, und ich werde die Sühne für diesen Schwur leisten. Er sagte, ich habe diesen Schwur geleistet, aber später wurde für die Reittiere gesorgt, also hat Allah dafür gesorgt. Und selbst wenn ich bezüglich eines Schwurs unsicher wäre, wenn aber etwas Besseres auftaucht, breche ich den Schwur und leiste die Sühne dafür. In einer anderen Überlieferung von Hazrat Abu Musa Ashari heißt es, dass seine Gefährten ihn zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schicken, um Reittiere für sie zu erbitten, da sie ebenfalls im Jaysh al-Usra die Armee der Bedrängnis waren, so wird auch die Schlacht von Tabuk genannt. Ich sagte, O Prophet Allahs, meine Gefährten haben mich zu ihnen geschickt, damit sie uns Reittiere geben mögen. Er sagte, bei Allah, ich habe kein Reittier, das ich euch geben könnte. Ich forderte dies zufällig in einem Moment, als er leicht verärgert war und ich wusste es nicht. Ich kehrte traurig zurück aufgrund der Ablehnung des Propheten und aus Angst, dass der heilige Prophet mir gegenüber im Herzen grollend sein könnte. Ich kam zu meinen Gefährten zurück und erzählte ihnen, was der heilige Prophet gesagt hatte. Kurze Zeit später hörte ich Bilal rufen. Er rief Abdullah bin Qais. Ich antwortete ihm. Er sagte, geh zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ruft dich. Dies war die Art, wie man rief. Es gab ja keine Lautsprecher. Als ich zu ihm kam, sagte er, nimm diese Kamelpaare. Und er gab ihm 6 Kamele, die er gerade von Hazrat Saad gekauft hatte. Er sagte, nimm sie mit zu deinen Gefährten und sag ihnen, dass Allah oder wie er sagte, der Gesandte Allahs sie euch als Reittiere gibt und reitet darauf. Ich nahm die Kamele mit zu ihnen und sagte, der Prophet gibt euch diese Kamele als Reittiere, aber ich schwöre bei Allah, ich werde euch nicht reiten lassen, bis nicht einer von euch mit mir zu der Person geht, die das Wort des Gesandten Allahs gehört hat, damit ihr nicht denkt, ich hätte euch etwas erzählt, was der Gesandte Allahs nicht gesagt hat. Er war also sehr vorsichtig, damit sie nicht dachten, er hätte es ihnen von sich aus erzählt, weil er kurz darauf mit dem Kamel zurückkam. Die Wahrheit war, wenn jemand von ihnen dort war, sollte er ihn rufen, damit er ihm bezeuge, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zuerst so geantwortet hatte und erst danach für die Kamele gesorgt wurde. Jedenfalls sagten die Leute, wir halten dich für wahrhaftig und wir werden genau das tun, was du wünschst. Also Abu Musa nahm einige Männer mit und ging zu den Leuten, die das Wort des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hatten. Das heißt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es zuerst abgelehnt und es danach gegeben hatte. Diese bezeugten das, was Hazrat Abu Musa ihnen erzählt hatte. Warum der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam geschworen hat und welche Bedeutung dieser Schwur hat, hat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu in einer seiner Exegesen erklärt. Er schreibt, hier stellt sich die Frage, wenn er keine Reittiere hatte, Warum schwor er dann bei Allah, ich werde euch kein Reittier geben? Aus dem Heiligen Koran, den Ahadith und der Geschichte wissen wir, dass er tatsächlich keine Reittiere hatte. Ein Schwur bedeutet, dass etwas vorhanden ist und man sich weigert, das zu geben. Kann jemand schwören, er werde nicht zum Mond oder nicht zur Sonne gehen? Oder schwört jemand etwa, er werde nicht auf einmal einen Elefanten verschlingen? Genauso ist die Frage, warum er schwor, wenn er keine Reittiere hatte. Die Antwort lautet, unkultivierte und unzivilisierte Menschen vertrauen der Aussage anderer nicht. Es sei denn, es wird ein Schwur geleistet. Manchmal kommen Leute zu uns, die sagen, wir sollen ihre bestimmte Arbeit erledigen. Wir sagen, dass wir das nicht tun können. Sie sagen, ihr könnt alles tun. So, als ob wir die Arbeit tun könnten, aber lügen würden, dass wir es nicht könnten. Genauso waren auch jene Leute unkultiviert und unzivilisiert. Sie waren neu und sie wussten nichts von der Aufrichtigkeit, der Würde, der Größe und dem hohen Charakter des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er ihnen sagte, dass er keine Reittiere habe, dachten sie, er habe welche, aber er leugne es, weshalb sie darauf bestanden, dass er als Herrscher doch Reittiere haben müsse. Hinzu kommt, dass bei den Arabern die Gewohnheit ist, dass sie sich nicht beruhigen können, bis ein Schwur geleistet wird. Sie sagen bei gewöhnlichen Dingen ständig, bei Allah, ich schwöre bei Allah und so weiter. Deshalb gab es auf ihr Bestehen, Reittiere zu bekommen, nur eine Antwort, nämlich, dass er schwor. Da diese Leute seine Antwort als Ausrede und Vorwand ansahen, leistete er den Schwur, um sie zu beruhigen und sie loszuwerden. Nachdem sie gegangen waren, kamen später Reittiere an und er rief sie erneut und gab ihnen die Reittiere. Der Schwur bedeutete also, verschwendet nicht meine Zeit und besteht nicht darauf. Dies war sinngemäß die Aussage des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, obwohl er es nicht wörtlich sagte, aber die Äußerung war, verschwendet meine Zeit nicht und besteht nicht darauf. Und er gab ihnen die Reittiere, weil es eine Gelegenheit zur Güte war und er wollte diese Gelegenheit nicht verpassen. Also Muslim Maud hat sich auch zum Vers 92 der Surat Tauba geäußert, den ich zuvor gelesen habe, rezitiert habe. Und jenen Menschen ist kein Vorwurf zu machen, die zu dir kommen, damit du ihnen ein Reittier für den Dschihad auf dem Wege Gottes gibst. Doch du sagst ihnen, ich habe nichts, worauf ich euch setzen könnte. Dann kehren sie mit Tränen in den Augen aus Kummer darüber zurück, dass sie nichts besitzen, was sie auf dem Weg Gottes ausgeben könnten. In der Exegese dieses Verses schreibt er, dieser Vers ist in seiner Anwendung allgemein, aber die Person, auf die er sich bezieht, waren 7 arme Muslime, die begierig darauf waren, am Dschihad teilzunehmen, aber nicht die Mittel hatten, ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Diese Leute kamen zum Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und baten ihn, Reittiere für sie zu beschaffen. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, leider kann ich nichts beschaffen. Dies bereitete ihnen großes Leid. Ihre Augen füllten sich mit Tränen und sie gingen zurück. Man sagt, nachdem sie gegangen waren, gab Hazrat Usman 3 Kamele und andere Muslime gaben 4. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab jedem von ihnen ein Kamel. Der Koran erwähnt dieses Ereignis, um die Aufrichtigkeit dieser armen Muslime dem Verhalten der Reichen gegenüberzustellen, die zwar reich waren und die Mittel zur Reise hatten, aber falsche Ausreden suchten. Auf der einen Seite steht der Zustand dieser Armen, ein Enthusiasmus, ein starker Antrieb, Glaube, und auf der anderen Seite stehen die Reichen, die sich selbst Muslime nannten, aber voller Heuchelei waren. Aus diesem Vers geht auch hervor, dass nicht alle, die in Medina zurückblieben, Heuchler waren, sondern einige zurückbleiben mussten, weil sie keine Ausrüstung hatten. Unter ihnen waren aufrichtige Muslime, aber sie konnten nicht mitgehen, weil sie keine Mittel zur Reise hatten. Al-Muslim Maud erklärt weiter, als der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bekannt gab, dass wir nach Syrien ziehen würden, leisteten die Muslime mit Aufrichtigkeit und Eifer immer größere Opfer. Woher sollten die armen Muslime auch die Kriegsausrüstung nehmen? Sie hatten absolut nichts, auch die Staatskasse war leer. Nur ihre wohlhabenderen Brüder konnten ihnen helfen. Jeder versuchte daher, den anderen in der Opferbereitschaft zu übertreffen. Hazrat Usman überreichte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an jenem Tag den größten Teil seines Geldes, nämlich 1000 Golddinar, was damals, als er das geschrieben hat, 25.000 Rupien entsprach. Heute ist es Hunderttausende wert. Ebenso spendeten die Gefährten nach ihren Möglichkeiten und stellten Reittiere, Schwerter oder Speere für die armen Muslime zur Verfügung. Der Eifer der Gefährten zum Opfer war so groß, dass einige Leute aus dem Jemen, die zum Islam konvertiert und nach Medina ausgewandert waren und in großer Armut lebten, zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und sagten: O Gesandter Allahs, nehmt uns mit. Wir wollen nichts weiter. Wir wollen nur die Mittel, um dorthin zu gelangen. Im Heiligen Koran wird dieser Zustand in den bereits gelesenen, rezitierten Worten beschrieben. Das heißt, es liegt keine Schuld auf jenen, die nicht an diesem Krieg teilnehmen, die zu dir kommen, damit du ihnen Mittel verschaffst, durch die sie dorthin gelangen können. Aber du ihnen sagtest: Ich habe keine Mittel, euch dorthin zu bringen. Da erhoben sie sich aus seiner Versammlung und gingen fort, und ihre Augen flossen über von Tränen aus Kummer, weil sie kein Vermögen hatten, um heute einen Dienst für den Islam zu leisten. Abu Musa war der Anführer dieser Leute. Als man ihn fragte, was er damals vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt hatte, sagte er: Bei Gott, wir haben weder Kamele noch Pferde verlangt. Wir sagten nur, dass wir barfuß sind. Wir haben nicht einmal Schuhe oder Stiefel an den Füßen. Wir können diese lange Reise nicht barfuß machen. Wenn wir nur ein paar Schuhe bekommen, werden wir die Schuhe anziehen und in Eile zu unseren Brüdern eilen, um an diesem Krieg teilzunehmen. So groß war ihr Eifer. Hinsichtlich der Einsetzung eines Stellvertreters in Medina bei der Abreise zu dieser Schlacht heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam anlässlich der Schlacht von Tabuk jemanden zu seinem Stellvertreter in Medina ernannte. Es gibt verschiedene Aussagen dazu. Eine Aussage zufolge ernannte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muhammad bin Maslama zum Amir in Medina. Auch die Namen von Hazrat Seba bin Urfata, Hazrat Ali und Hazrat Abdullah bin Maktum werden genannt. Um diese verschiedenen Überlieferungen in Einklang zu bringen, das heißt, wie diese vier Namen zu verstehen sind, wird argumentiert, dass alle vier Personen zu Stellvertretern ernannt wurden, aber ihre Zuständigkeiten unterschiedlich waren. Die Verantwortung von Hazrat Ali war die Betreuung der Familie des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad bin Maslama war für die allgemeinen Angelegenheiten der Bevölkerung Medinas zuständig. Hazrat Abdullah bin Maktum war für die Leitung der Gebete verantwortlich. Hazrat Seba bin Urfata wurde zuerst zum allgemeinen Stellvertreter Medinas ernannt, und danach wurde Hazrat Muhammad bin Maslama an seiner Stelle nominiert. Da es eine lange Reise war, hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali angewiesen, in Medina zu bleiben, um sich um seine Familie und die häuslichen Bedürfnisse zu kümmern. Die Heuchler, die es als ihre Aufgabe sahen, zu spotten und zu verhöhnen, begannen, als Hazrat Ali in Medina zurückgelassen wurde, zu reden, dass er eine Last für den Propheten gewesen sei, weshalb er ihn nicht mitgenommen habe. Als Hazrat Ali diesen Spott hörte oder die Heuchler um sich herum sah, wurde er selbst beunruhigt, nahm seine Waffen und begab sich zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er, sallallahu alaihi wasallam, verweilte noch am Ort Al-Jurf, etwa 3 Kilometer von Medina entfernt. Hazrat Ali erwähnte seine Besorgnis und Beunruhigung und sagte, dass er, der heilige Prophet, ihn bei den Frauen und Kindern zurückgelassen habe, obwohl er stark und fähig sei. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ermutigte Hazrat Ali und sprach einen Satz, der Hazrat Alis Größe und Würde außerordentlich unterstrich. Er sallallahu alaihi wasallam sagte zu Hazrat Ali: O Ali, bist du nicht zufrieden damit, dass du für mich das bist, was Aaron für Moses war? Nur, dass du nach mir kein Prophet sein wirst? Das heißt, als Moses zum Berg Dur ging, war Harun ein Stellvertreter. Dieser war jedoch auch ein Prophet. Du wirst auch mein Stellvertreter sein, aber kein Prophet. Hinsichtlich der Größe der Muslime für Tabuk wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich, nachdem er alle äußeren Vorbereitungen für den Kampf getroffen hatte, dem Gebet zuwandte und vom Beginn der Vorbereitung bis zur Abreise nach Tabuk dieses Gebet sprach. O Allah, wenn diese kleine Gruppe vernichtet wird, so wird niemand mehr auf der Erde übrig sein, der dich anbetet. Es ist ein seltsamer Zufall, dass dieses Gebet sowohl anlässlich der ersten Schlacht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, also der Schlacht von Badr, als auch anlässlich dieser letzten Schlacht erwähnt wird. Trotz der intensiven Hitze, der langen Reise, vieler anderer Probleme und der Propaganda der Heuchler wurde eine sehr große Armee von 30.000 Mann aufgestellt. Darunter waren 10.000 Reiter. Dies war die größte Armee für einen Feldzug zu Lebzeiten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Zahl der Armee wird in verschiedenen Überlieferungen unterschiedlich angegeben. Nach einer Überlieferung soll sie 40.000 betragen haben. In einer anderen Überlieferung wird die Zahl der Armee mit 7.000 erwähnt. Mit ihm waren 10.000 Pferde oder nach Ansicht einiger 12.000. Die Historiker sind sich jedoch über 30.000 einig und die meisten Historiker haben die Überlieferung der 30.000 als korrekt angesehen. Dies ist eine Schätzung, da es damals keine Register oder Aufzeichnung für die Zählung der Kämpfer gab, wie es später im Zeitalter der rechtgeleiteten Kalifen eingeführt wurde. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl den Ansar und jedem Zweig der arabischen Stämme eine Liwa, also kleine Flagge, oder eine Raya, große Flagge, zu führen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam übergab die größte Flagge in der Schlacht von Tabuk an Hazrat Abu Bakr. Außerdem wurden Flaggen an Hazrat Zubair, Hazrat Usaid bin Husair, Hazrat Abu Dujana und oder nach einigen Überlieferungen an Hazrat Hubab bin Munzir übergeben. Damals, wenn Karawanen aufbrachen, wurde immer jemand als Führer bestimmt, der mit den Wegen gut vertraut war. Es wird berichtet, dass bei der Schlacht von Tabuk der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam als Wegführer Al-Kama bin Furwa Khuzai und dessen Vater auswählte, da sie die Routen gut kannten und sie auf den richtigen und schnellsten Weg führen konnten. Hazrat Ghar bin Malik berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Schlacht von Tabuk an einem Donnerstag aufbrach, da er es bevorzugte, am Donnerstag zu reisen. Wie allgemein üblich begannen sich die Leute an dem Ort Saniatul Wida in einiger Entfernung von Medina zu versammeln. Und als alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, brach der Gesandte Allahs von Medina nach Tabuk auf. Der Anführer der Heuchler, Abdullah bin Ubay bin Salul, lagerte als letzte Taktik der Heuchelei mit einer Armee am Fuß des Goh-e-Zubar, Berg Zubar, unterhalb von Saniatul Wida und erweckte den Eindruck, als ob auch er bereit sei, mit den Muslimen nach Tabuk zu ziehen. Doch sobald der heilige Prophet den Befehl zum Aufbruch gab, kehrte Abdullah bin Ubay mit seiner Armee. Man sagt, seine Armee sei recht groß gewesen, nach Medina zurück und sagte, die Muslime hielten den Kampf gegen die Römer für ein Spiel. Er sagte, dies sei jedoch kein Spiel. Die Römer seien eine sehr große Macht. In dieser großen Hitze und unter diesen Umständen eine so weite Reise zu machen, sei keine Klugheit. Er sagte, ich sehe Mohammed sallallahu alaihi wasallams Gefährten bereits als Gefangene in den Händen der Römer. Mit diesen Worten kehrt er zurück, in der Absicht, die Muslime könnten entmutigt werden. Und er dachte, einige Muslime würden den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verlassen. Aber er kehrte wie immer erfolglos und enttäuscht zurück. Er hatte das Gleiche bereits in der Schlacht von Uhud getan. Damals war er auch ein Stück mit der muslimischen Armee gezogen und dann mit seinen 300 Gefährten auf dem Weg umgekehrt, während die Gesamtzahl der Muslime 1.000 betrug und danach nur noch 700 übrig blieben. Und diesmal war es ein ziemlich großes Heer. Es wird auch erwähnt, dass sich bei dieser Schlacht ein Sklave ohne Erlaubnis seines Herrn der Armee anschloss. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, tadelte er den Sklaven, der sich ohne Erlaubnis angeschlossen hatte, und sagte ihm, wie es in der Kommentierung steht, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam während des Lagers in Saniyat al-Wida einen bewaffneten Sklaven sah, der ohne Erlaubnis seiner Herrin gekommen war, sagte er zu ihm, geh zurück zu deiner Herrin. Er fragte ihn und antwortete, er habe keine Erlaubnis eingeholt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, geh zurück und nimm nicht am Kampf mit uns teil. Wenn du im Kampf getötet wirst, kommst du ins Feuer. Das heißt, auch die Forderung der Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit gebietet, die Erlaubnis des Herrn einzuholen. Ich werde Details zu dieser Schlacht, so Allah will, auch künftig noch erzählen. Dieses Mal möchte ich auch einige Verstorbene erwähnen. Ich werde das Totengebet, Janaza, später verrichten. Der erste Nachruf gilt den geehrten Ghulam Muhayyadin Suleiman Sahib, Murabi Silsila aus Indonesien. Er verstarb vor einigen Tagen im Alter von 67 Jahren. Sein Großvater Haji Damini Sahib hatte 1932 das Bad an der Hand von Maulana Rahmat Ali Sahib geleistet. Nach seiner Grundschulbildung reiste der Verstorbene nach Rabwa für höhere Bildung und wurde dort in der Jamia in die Faslechas aufgenommen. Im Juli 1985 schloss er dort die Prüfung Shahadatul Ajanib ab und kehrte nach Indonesien zurück. Dies geschah während des Khalifats von Hazrat Khalifatul Masih IV. Er wurde von ihm in Jakarta und verschiedenen anderen Städten Indonesiens eingesetzt und war als Regionalmissionar tätig. Er war auch Mitglied zentraler Komitees. Seine Dienstzeit beträgt ungefähr 40 Jahre. Er hinterlässt 2 Söhne und eine Tochter. Einer seiner Söhne, Muslihuddin Ehsan Sahib, ist ebenfalls Murabi Silsila und dient dort. Alle Bekannten und Verwandten äußerten über ihn, dass er ein aufrichtiger, einfacher und äußerst liebevoller Mensch war. Er hat sein Leben stets im Dienst am Glauben der Ahmadiyya Muslim Jamaat und dem Wohl anderer gewidmet. Bescheidenheit, Sanftheit und Prinzipientreue zeichneten ihn aus. Jeder, der ihn traf, war von seiner Aufrichtigkeit und seinem einfachen Gemüt beeindruckt. Seine Verdienste im Bereich der Bildung und Erziehung sind bemerkenswert. Er legte immer Wert auf Moral neben dem Wissen und war stets darum bemüht, die neue Generation auf der Grundlage von gutem Charakter und Glauben vorzubereiten. Auch an der Verbreitung des Glaubens beteiligte er sich von Herzen und übermittelte seine Botschaft stets mit Aufrichtigkeit, Würde und Liebe. Seine tiefe Verbundenheit mit dem Khilafat und seine Loyalität waren beispielhaft. Er war ein Mensch, der sich ganz Allah anvertraute. In seinen letzten Tagen bewies er große Geduld und Standhaftigkeit. Er beklagte sich trotz seiner Krankheit nicht und drückte stets seine Dankbarkeit aus. Möge Allah, der Allmächtige, ihm Vergebung und Barmherzigkeit gewähren. Ein weiterer Nachruf gilt den Gelehrten Dr. Muhammad Shafiq Sehgal Sahib. Er war auch Amir des Distrikts Multan und danach stellvertretender Wakilu Tasnif bei Tehrik-e-Jadid Rabwa. Er verstarb ebenfalls vor einigen Tagen, wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Verstorbene war durch Allahs Gnade ein Musi. Er hinterlässt 3 Söhne. Die Ahmadiyyat kam in seine Familie durch seinen Vater, Gelehrten Mia Muhammad Omar Sehgal Sahib, der die Ahmadiyyat während der Ära des zweiten Kalifen annahm. Dr. Sahib, der ein PhD hatte, hatte sich nach dem Abschluss dem Dienst gewidmet und sich, also Muslim Maud Rasulullah Ta'ala Anhu, zur Verfügung gestellt. Dieser sagte ihm, er solle sich weiterbilden. Damals gab es Pläne, das Fazl Umar Research Center zu gründen, da er an Naturwissenschaften interessiert war. Machte er zuerst seinen MSc in Chemie dort und dann seinen PhD in Chemie hier in Großbritannien. Er hatte auch die Ehre, einen Lehrer zu haben, der Nobelpreisträger war. Als er zurückkam, konnte das Institut nicht sofort gegründet werden, weshalb also Muslim Maud ihn dort nicht einsetzte und er war vorübergehend ohne feste Aufgabe. Sein Vater sagte daraufhin, dass er ihm erlauben solle, in das Geschäft des Vaters einzusteigen, solange die Gemeinde ihn nicht benötige. So stieg er in das Geschäft seines Vaters ein, hatte aber gleichzeitig die Gelegenheit, in verschiedenen Funktionen der Jamaat zu dienen. Er diente etwa 14 oder 15 Jahre als Amir des Distrikts Multan. Er war auch Mitglied der Furqan Force. Während des Khilafats von Hazrat Khalifa al-Masih IV. Gab es in Kalkutta einen langen Streit zwischen 2 Familien, von denen manche auch seine Verwandten waren. Hazrat Khalifa al-Masih IV. Schickte ihn mit einer Kommission dorthin, um Nachforschungen anzustellen, und er löste die Angelegenheit sehr geschickt. Hazrat Khalifa al-Masih IV. Hatte ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er wisse, dass er seine Verwandtschaft beiseite lassen und eine sehr ehrliche Entscheidung treffen werde, und so geschah es auch. 1991 reiste er auf Anweisung von Hazrat Khalifa al-Masih IV. Nach Uganda, um dort unter seiner Aufsicht eine Ölmühle zu installieren. Ebenso wurden ihm in 3 weiteren afrikanischen Ländern und einem europäischen Land gewisse Aufgaben übertragen, die er erfüllte. Dieses Gefühl beherrschte ihn immer, auch wenn er sein eigenes Geschäft führte. Er hatte in Multan seine eigene große Speiseölmühle. Dass er ein Waqf-e-Zindagi ist, und er opferte seine geschäftlichen Verpflichtungen stets für die Dienste der Jamaat. 2003 schrieb er mir, dass er nun sein restliches Leben dem Dienst widmen wolle. Daraufhin setze ich ihn als stellvertretenden Wakil Tasnif in Tehrik-e-Jadid ein. Er war gebildet, er kannte gut Englisch, hatte auch religiöses Wissen und erledigte diese Aufgabe sehr gut. Sein Sohn Mahmoud Sehgal Sahib sagt, er habe ein aktives, zielgerichtetes und gottesdienstliches Leben führen dürfen. Das Rezitieren des Heiligen Koran und das Nachdenken über dessen Inhalte waren eine seiner besonderen Eigenschaften. Die meisten, die um ihn trauern, sagten, er sei sanftmütig, mitfühlend, von aufrichtigem Gefühl erfüllt und ein liebevoller Mensch gewesen. Seine Art der Führung und Erziehung sei sehr liebevoll gewesen. Er habe sie immer zur Befolgung des Systems der Jamaat und zum Gehorsam ermahnt und gesagt, sollten ihre Meinung nur im geeigneten Forum äußern und nicht überall reden, wenn sie etwas sahen, das der Korrektur bedurfte. Und er sagte immer, schaut nicht auf die Leute, schaut nicht auf die Amtsträger. Ihr habt dem Khalifen der Zeit das treue Eid geleistet. Denkt nur daran, dass ihr das, was ihr zu sagen habt, mit dem Khalifen der Zeit besprechen müsst und erfüllt euer Gelübnis der Loyalität ihm gegenüber. Möge Allah, der Allmächtige, ihm Vergebung und Barmherzigkeit gewähren. Der dritte Nachruf gilt der geehrten Bushra Parvez Minhas Sahiba, der Ehefrau von Parvez Minhas Sahib aus den USA. Sie verstarb ebenfalls vor einigen Tagen. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Sie war die Tochter von Chaudhry Fazal Ahmad Sahib, dem ehemaligen Manager der Jamaat Farm in Karimnagar Nusratabad. Bereits vor ihrer Heirat leistete sie in Hyderabad Sindh viele Dienste in der Lajna-e-Maila. Später lebte sie in Rawalpindi, wo sie ebenfalls die Gelegenheit hatte zu dienen. Nachdem sie mit ihrem Ehemann in die USA gezogen war, in Hyderabad diente sie als Präsidentin der Lajna. Und dann, als sie nach Amerika ging, war sie Vizepräsidentin ihrer lokalen Lajna. Sie hielt sich an das Gebet und Fasten, betete das Tahajjud, vertraute Allah, eine große Liebhaberin des Khilafats, gastfreundlich, gesellig, den Menschen nützlich, fürsorglich gegenüber den Armen und eine sehr aufrichtige und fromme Frau. Sie beteiligte sich regelmäßig und großzügig an finanziellen Opfern. Sie hatte eine große Verbundenheit mit dem Khilafat. Sie schrieb mir immer Briefe und bat um Gebete. Die Verstorbene war eine Musia, sie hatte keine eigenen Kinder, behandelte aber die Kinder anderer mit großer Zuneigung. Möge Allah, der Allmächtige, ihr Vergebung und Barmherzigkeit gewähren.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر